Welcome back.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Hi, there. Hi Martin.
Geht es dir gut?
Well, gut. Mit der ganzen Aufregung um uns herum können wir doch froh sein, wenn noch alles okay ist. Ja, danke.
I agree with ja, da hast du recht. No way nirgendwoher out. Kann uns Hilfe kommen.
Help can come from.
No. Nein.
Nicht von den Berggipfeln.
No. Nein.
Aber sie ist eingebettet im Wort unseres Herrn Jesus. Lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, wir leben in sehr ernsten Zeiten. Wir brauchen dich dringender als je zuvor und bitten dich, dass du auch unser Gespräch segnest. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Nun, Martin, wir haben diese Folge Auf dem Weg in die Anarchie genannt. Manches mag etwas spekulativ erscheinen. Aber man wird ja sehen, was herauskommt, nicht wahr? Manche Dinge mögen etwas kontrovers erscheinen. Aber wir leben schließlich in dieser großen Kontroverse.
Genau.
Schauen wir also, wohin es uns führt.
Ja, es passieren einige interessante Dinge in der Welt. Also sprechen wir darüber.
Nun, Martin, als diese ganze Aufregung begann, die in der Welt passierte, gab es angeblich ein Schriftstück, ein kanadisches Schriftstück, das offensichtlich jemandem zugespielt wurde. Wie authentisch dieses Schriftstück ist, kann nun wirklich keiner sagen. Aber es sickerte wohl vom Büro des Premierministers durch. Es wurde nicht viel darüber gesagt, aber es scheint doch so zu sein, dass viele der Dinge, die darin standen, Wirklichkeit wurden.
Mhm.
Und so nehmen Leute ständig darauf Bezug und schicken uns neueste Entwicklungen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Und so dachte ich mir, sehen wir uns das Papier doch noch einmal an. Warum denn nicht?
Ja.
Wir genießen es zwar mit Vorsicht, aber wir betrachten die Resultate. Es gibt keine Bestätigung für dieses Schriftstück. Der Fahrplan und das Ziel, das vom Büro des Premierministers gesteckt wurde, darin steht Folgendes. Allmähliche Einführung wechselnder Lockdown-Einschränkungen, beginnend mit größeren Metropolregionen, die sich dann ausweiten. Im November 2020 zu erwarten. Und so fing das ganze Szenario mehr oder weniger an. Dann bewegt man sich von Abschnitt zu Abschnitt. Dann heißt es, neue Covid-Fälle werden rasch die Testkapazitäten überschreiten. Man rechnet damit Ende November 2020. Dann ein kompletter zweiter Lockdown im Januar 2021. Eine Reform und Ausweitung des Arbeitslosenprogramms. Das in ein Programm zum universalen Grundeinkommen übergehen soll. In den Medien wurde sehr viel darüber gesprochen. Einige dieser Pläne liegen offensichtlich auf dem Tisch.
Richtig.
Prognostizierte Covid-19-Mutation und oder Co-Infektion mit einem zweiten Virus, Covid-21 genannt, die zu einer dritten Welle mit viel höherer Sterblichkeit und Infektionsrate führen wird, wird bis Februar 2021 erwartet. Es ist interessant, dass das mehr oder weniger die Zeit war, als Gespräche über all diese Dinge aufkamen.
Ja, die Mutationen. Vielleicht nicht Covid-21, aber...
Doch, sie sprechen schon über ein Covid-21.
Okay.
Aber sie sprechen über die Varianten, die es gibt. Delta-Varianten und Lambda-Varianten und all diese interessanten Dinge. Dann gibt es einen Anstieg von Krankenhauseinweisungen und damit in Verbindung stehenden Todesfällen. Sie geben ihnen hier Namen. Dann heißt es hier, verschärfte Lockdown-Einschränkungen, die dritter Lockdown genannt werden oder dritte Welle, werden durchgeführt. Umfassende Reisebeschränkungen werden umgesetzt, einschließlich zwischen den Provinzen und Städten und im zweiten Quartal von 2021 erwartet. Nun, Martin, es ist einfach interessant, dass diese Dinge eintreten.
Ja.
Das sieht wie ein Fahrplan aus, wie ein Drehbuch. Dann vorhergesagte Zusammenbrüche der Lieferketten, Engpässe bei Lagerbeständen, große wirtschaftliche Instabilität. Und erwartet wird das Ende des zweiten Quartals 2021. Und schließlich der Einsatz des Militärs in größeren Metropolregionen und an allen größeren Verkehrsstraßen, um Reiseverkehrskontrollen zu errichten. Das wird für das dritte Quartal erwartet. Das sind wir noch nicht ganz, aber es muss Gespräche darüber geben, wenn das ein Fahrplan ist, dass diese Dinge in der Welt passieren sollen. Dieses Schriftstück ist fast ein Jahr alt und es hieß, das Ganze ist einfach ein Wellenschlag am Horizont. Das wird vorübergehen und wir werden zur Normalität zurückkehren. Doch dann hörten wir, dass es eine neue Normalität geben wird, die definitiv nicht wie die alte Normalität sein wird. Wie viel von all dem findet jetzt tatsächlich statt? Gibt es dabei einen Plan, der nichts mit einer Pandemie zu tun hat?
Ja, eines ist dabei interessant oder wichtig. Denke daran, nichts ist so, wie es scheint.
Ja, nichts ist so, wie es scheint.
Viel von dem wird geschehen, aber die Gründe, warum das geschehen wird, werden im Dunkeln gehalten. Es werden andere Gründe vorgebracht werden.
Ja, es werden andere Gründe vorgeschoben. Niemand leugnet jetzt die Pandemie. Niemand leugnet, dass eine Krankheit in der Welt herumgeht, die Chaos verursacht. Aber all diese weitführenden Sachen sind schon faszinierend. Gehen wir doch zur Bibel. Ich denke, sie ist eine gute Quelle, um sie an den Anfang zu stellen. Und vielleicht sollten wir die Dinge einfach etwas anders lesen, als wir es gewohnt sind. Sehr oft werden Dinge in der Bibel und in der Prophetie dann verstanden, wenn sie geschehen.
Ja.
Denn das sagt die Schrift selbst. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist. Nicht wahr?
Amen. Genau das wollte ich auch sagen.
Also betrachten wir einfach einige dieser Dinge durch eine andere Brille. Ob wir etwas herausfinden, was uns vorher entgangen ist. Wenn wir zu Matthäus 24, Vers 22 gehen, heißt es, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Nun, Martin, wir haben diese Prophezeiung in Matthäus 24 schon des Öfteren sehr ausführlich besprochen. Sie hat eine doppelte Anwendung. Einmal für die Zerstörung Jerusalems, die auch als Typus für die Zerstörung der Welt dient, nicht wahr? Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Sehen wir uns der Vollständigkeit halber an, wie die NIV, die ich zwar normalerweise nicht so gerne lese, es ausdrückt. Würde diese schreckliche Zeit nicht verkürzt, könnte kein Mensch das überleben. Seine Auserwählten zuliebe aber hat Gott die Zeit verkürzt. Das Wort gerettet wird hier als überleben wiedergegeben. Sehen wir uns kurz dieses Wort an, das als retten oder überleben übersetzt wird. Hier haben wir die Thayas-Definition. Retten, heil und unversehrt bleiben, aus Gefahr oder Vernichtung erretten. Entweder vor Verletzungen oder einem Risiko. Einen, der leidet, vor dem Tod retten. Das heißt, der an einer Krankheit leidet, heil machen, heilen, die Gesundheit wiederherstellen. All diese Bedeutungen stecken in diesem Wort. Ich finde das sehr interessant.
Ja.
Beinhaltet das dann auch, dass, falls diese Tage nicht verkürzt werden würden, keiner überleben würde? Nicht nur im Hinblick auf die Erlösung, sondern auch was Leiden und Krankheit betrifft.
Die Gesundheit wird wiederhergestellt.
Ja, wieder gesund gemacht werden.
Scheint so.
Nimmt man allein das Wort retten, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Würde das doch bedeuten, dass jeder seinen Glauben verlieren würde, oder?
Ja.
Was wahrscheinlich nicht das ist, was es bedeutet.
Weil ja jene, die leben, bis sie in den Himmel gehen, ihren Glauben nicht verlieren können.
Nein, sie können ihren Glauben nicht verlieren. Ich finde das sehr interessant, dass es ebenfalls bedeuten kann, dass kein Fleisch überleben würde, weil sie nicht von einer Krankheit genesen könnten. Denn wir lesen auch im Geist der Weissagung, dass Satan die Luft mit tödlicher Seuche erfüllt.
Stimmt.
Das ist eine Krankheit.
Ja.
Ein B steht hier, von den Übeln erlösen, die die Annahme der messianischen Befreiung verhindern. Das ist sehr interessant.
Stimmt, das ist wirklich sehr interessant.
Sehr spannend. Ist hier eine implizierte Andeutung enthalten, dass eines der Zeichen des Endes eine Krankheit sein wird? Die schließlich die ganze Menschheit vernichten würde, wenn Gott nicht eingreifen und kommen würde.
Es wird definitiv mit Gesundheit zu tun haben.
Wäre es möglich, dass es mit Gesundheit zu tun hat?
Ja, ich denke.
Gehen wir zu Jesaja 51, Vers 6. Ich weiß, dass ich nach diesem Vers gesucht habe und ich erinnere mich, dass der Vers sagte, dass die Einwohner der Erde wie die Fliegen sterben würden. Aber dann wurde mir klar, dass ich am Anfang meiner christlichen Erfahrung die verkürzte Fassung der Bibel gelesen hatte, nämlich die NIV. Später bin ich dann auf die Vollversion umgestiegen. Die King James gibt es nicht genauso wieder. Aber lesen wir die King James, beziehungsweise Schlachter. Jesaja 51, Vers 6. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten. Denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen. Und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. NIV oder die Einheitsübersetzung geben die Stelle und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen, so wieder. Die Erde zerfällt wie ein Kleid. Ihre Bewohner sterben wie die Fliegen. Erinnerst du dich noch an die Folge, die wir über Digal machten?
Ja.
Und dann verschwand die Seite plötzlich von der Bildfläche, nicht wahr?
Stimmt.
Es ist so interessant. Sehen wir uns also an, wohin das alles führen könnte. Wenn wir in Jesaja 51 weiterlesen, besagen die Verse 7 und 8. Hört auf mich, die ihr Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet nicht die Schmähung der Menschen und erschreckt nicht vor ihren Hohnreden. Denn wie ein Kleid wird die Motte sie verzehren und wie Wolle die Schabe sie verzehren. Aber meine Gerechtigkeit wird in Ewigkeit bestehen und mein Heil von Generation zu Generation. Wenn wir das alles zusammennehmen, könnten wir dann auch sagen, dass einer der Umstände der letzten Tage mit Krankheit zu tun haben wird?
Definitiv.
Und dass die Menschen wie die Fliegen sterben werden. Im Original steht das nicht, aber man kann es heraushören. Also ist es eine Art zu beschreiben, was die Bibel sagt. Und es wird Hohnreden oder Schmähungen gegen jene geben, die an den Geboten Gottes festhalten und auch an den Zeugnissen. Wir wissen das. Gehen wir jetzt wieder in die Gegenwart und schauen, worauf wir zusteuern. Das stammt von einer spanischen Quelle und zwar vom 6. Juli 2021. Spanien verfasst eine Rechtsform, die dem Staat erlaubt, in einer Krisensituation alle Erwachsenen zu mobilisieren. Das ist sehr interessant. Die Veränderungen des Gesetzes zur Staatssicherheit, die auch Lehren aus der Corona-Pandemie enthält, würden es der Regierung auch erlauben, Privatbesitz zu beschlagnahmen und Aktivitäten zu untersagen. Es scheint doch so zu sein, dass deine Rechte als Eigentümer aberkannt werden, oder?
Ja, also die meisten deiner Rechte.
Ja, tatsächlich die meisten deiner Rechte. Der Gesetzentwurf, der Lehren enthält, die aus der Corona-Pandemie gezogen wurden, besagt, dass alle Bürger ohne Ausnahme Befehle und Anweisungen der in Frage kommenden Autorität befolgen müssen, wenn der Notstand oder wie es im Dokument heißt, eine Situation, die für die nationale Sicherheit von Belang ist, ausgerufen wird. Alle. Also, Martin, das kommt einem doch aus der Bibel bekannt vor, oder? Alle, die Reichen und die Armen. Erinnerst du dich?
Ja.
Jeder wird gezwungen, auf die Gesetze der Regierung zu hören. Und diese Gesetze werden ebenfalls eng mit den Forderungen der Kirche verknüpft sein.
Ja, richtig.
Kirche und Staat kommen zusammen.
Ja, es ist so wie in der anderen Sache, in der Ebene Dura, wo alle niederfallen mussten.
Jeder musste sich niederwerfen und die Musik spielte eine so herausragende Rolle dabei. Wir haben schon in einer vorherigen Folge über Musik gesprochen, also müssen wir das jetzt nicht wieder tun. Aber es ist schon erstaunlich, wie all die Stars an diesen Musikfestivals teilnehmen, um eine bestimmte Agenda zu pushen.
Ja, damals war es auch Kirche und Staat, denn es ging um Anbetung des Bildes.
Richtig.
Und das wurde vom Staat erzwungen.
Genau. Die Bibel macht es doch sehr deutlich, dass man die Autorität desjenigen anerkennt, dem man gehorcht, nicht wahr? Der Staat hat also all diese Macht, jeden zu zwingen, seinem Willen nachzukommen. Und wenn Kirche und Staat wie aus einem Mund das Gleiche fordern, ist das das Bild des Tieres.
Korrekt.
Die Reform besagt ebenfalls, dass die Behörden bei Bedarf vorübergehend jede Art von Besitztum übernehmen oder besetzen und jegliche Aktivität untersagen können. Wir haben während des Lockdowns gesehen, wie Aktivitäten untersagt werden, nicht wahr?
Ja, sie haben entschieden, was notwendig ist und was nicht. Und was nicht notwendig war, konnte man nicht tun. Weil es war untersagt.
Man konnte das auch nicht kaufen. Okay. Bürger, die davon wirtschaftlich geschädigt werden, haben laut des Dokuments ein Recht auf Entschädigung. Ich frage mich, ob das von Dauer ist. Der Wortlaut des Entwurfs bezieht sich nicht speziell auf spanische Bürger, sondern vielmehr auf jeden, der volljährig ist. Das ist interessant.
That's interesting.
Yes, sir. Ja, sogar wenn du einfach in dem Land bist und kein Staatsbürger, trifft es dich.
Dann gilt es auch für dich. Wie auch immer, diese Art von Gesetzgebung wird in der Welt erlassen. Sie scheint Teil der neuen Normalität zu sein. Behalten wir das im Hinterkopf und sehen wir uns an, was so in der Welt passiert. Der Gouverneur von West Virginia, die sich nicht für die Impfung entscheiden, sind Teil des Problems. Damit identifizieren wir eine Gruppe. Eine Gruppe, die die Forderungen nicht erfüllen möchte. In diesem Fall ist es die Impfung. Wenn etwas anderes auftaucht, wird es jenes Thema sein.
Wenn die Impfung Teil der nationalen Sicherheit wäre, wie wir im Fall Spaniens gelesen haben, und sie sich nicht daran halten, dann können sie gezwungen werden.
Dann können sie dich zwingen. Es ist sehr offensichtlich, dass die Gruppen geschmäht werden, die sich aus welchem Grund auch immer nicht fügen. In diesem Fall ist es die Impfung, aber es könnte auch etwas anderes sein, wie beispielsweise sich in der Zukunft an ein Sonntagsgesetz zu halten.
Klimalockdowns oder was auch immer.
Während der vom Fernsehen übertragenen Pressekonferenz erklärte Justice, ein Republikaner, den Einwohnern von West Virginia, dass derjenige, der sich dagegen entscheidet, sich impfen zu lassen, Teil des Problems ist. Er fügte hinzu, dass ihre Handlungen dazu führen könnten, dass noch mehr Menschen im Bundesstaat am Virus sterben könnten. Dieses Argument hört man in der Welt immer öfter. Wir bekommen zu hören, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, eine Brutstätte für Varianten sind. Und sie sollten als das Problem angesehen werden. Also Martin, wir haben von Anfang an gesagt, dass dieser Zusammenprall, dieser endzeitliche Zusammenprall von Geisteshaltung, wie die Bibel sie beschreibt, eine religiöse Komponente, aber auch eine gesundheitliche Komponente haben wird.
Korrekt.
Denn die Gesundheitsbotschaft ist eng. Und zwar so eng, wie der rechte Arm mit der dritten Engelsbotschaft verbunden. Also muss doch auch deren Antithese, das Mahlzeichen des Tieres, eng mit seinem rechten Arm mit seiner Gesundheitsbotschaft verbunden sein.
Ja.
Also haben wir ein Paket mit jeweils zwei Dingen, die aufeinanderprallen.
Korrekt.
Wir stellen uns jetzt nicht auf eine Seite, nur in dem Sinn, dass wir sagen, dass man das Recht darauf hat, eine informierte Entscheidung zu treffen. Aber hier scheint dieses Recht unter Druck zu geraten.
Under stress, right?
Wenn sie nicht geimpft sind, sind sie eher ein Teil des Problems als Teil der Lösung. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, meinte Justice. Wenn sie sich hätten impfen lassen, wären nicht so viele Leute gestorben. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Na dann. Grammatikalisch müsste es nicht so viele Leute heißen. Aber wir wollen nicht auf der Grammatik herumhacken. Hier ist ein anderer Artikel vom Breitbart vom 8. Juli 2021. CDC-Director beschämt ungeimpfte Amerikaner. Das ist also schon sehr verbreitet. Auch viele Ärzte springen auf diesen Zug auf. Wobei sie behaupten, dass die Ungeimpften ein Problem für die Gesellschaft darstellen. Mit welchem empirischen Beweis, würde ich gerne fragen.
Ja, und einige Leute werden dabei ziemlich lautstark.
Allerdings.
Hör auf, halt die Klappe und mach endlich hinne.
Ja, sie sind bei diesem Thema sehr rechthaberisch. Aber in jeder Situation ist es notwendig, dass wir uns beide Seiten der Geschichte ansehen. Ihr müsst euren Teil tun, lasst euch endlich impfen. Im Grunde sagt das die Welt. Oder was man laut der jeweils Zuständigen tun soll.
Wobei es sich immer in Richtung einer erzwungenen Angelegenheit, die zur Pflicht wird, hinbewegt. Es scheint nicht mehr so zu sein, dass sie es anraten.
Nein, es ist jetzt ein Gebot.
Es wird angeordnet.
Genau. Wie weit wird es gehen? Biden sagte, die Regierung wird Leute von Tür zu Tür gehen lassen, um die übrig gebliebenen Amerikaner geimpft zu bekommen. Es gibt viele in den Medien, die sagen, dass es so etwas noch nie gegeben hat. Warum machen sie das? Weil Millionen von Amerikanern noch ungeimpft und ungeschützt sind, behauptete Biden, dass ihre Gemeinden in Gefahr sind. Sorgen sie sich jetzt um die Geimpften oder um die Ungeimpften?
Nun, sie sagen, dass sie sich um die Geimpften sorgen.
Nun, Martin, wenn doch die Wissenschaft so allmächtig ist, sollten dann nicht die Geimpften, rein logisch betrachtet, der Wissenschaft Glauben schenken, die sie vertreten? Und darauf vertrauen, dass die Impfung sie vor jeder Krankheit schützt? Aber nein, sie haben Angst vor den Ungeimpften. Das ist wie bei den Menschen, die essen und Angst vor denen haben, die nicht essen. Es ergibt wirklich nicht viel Sinn.
Wenn man das logisch betrachtet, kann ich es immer noch nicht verstehen, welche Bedrohung von einem Ungeimpften für dich ausgeht, wenn du selbst geimpft bist.
Außer in der Hinsicht, dass sie sagen, dass die Ungeimpften eine Brutstätte für Varianten sind.
Ja.
Aber wenn sie eine Brutstätte wären, dann wären sie sehr krank.
Wären sie dann nicht viel mehr gefährdet, zu sterben oder krank zu werden?
Ganz genau. Das ist ihr Risiko, für das sie sich entschieden haben. Das bedeutet nicht, dass sie nicht krank werden. Aber wenn sie eine natürliche Immunität haben, warum sollten sie sich nicht mit ihrer natürlichen Immunität zufrieden geben? Wie weit wird das gehen? Das ist aus den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Philippinen-Präsident Duterte droht Impfverweigerern mit Gefängnis. Der Präsident des südostasiatischen Inselstaats hatte zuvor am Montagabend in einer Ansprache erklärt, es herrscht ein nationaler Notstand. Wenn Sie sich nicht impfen lassen wollen, werde ich Sie festnehmen lassen.
Nationaler Notstand? Das hatten wir im Artikel über Spanien gelesen.
Ja, der spanische Gesetzesentwurf. Das wäre dann eine Anwendung des Gesetzes. Hier ist noch etwas Interessantes vom 14. Juli von Fox News. Covid-19 infiziert etwa 100 geimpfte Besatzungsmitglieder auf der HMS Queen Elizabeth. Also Martin, all diese Soldaten wurden schon geimpft. Es waren keine Ungeimpften an Bord, um dieses Problem bekommen zu können. Aber 100 von ihnen infizierten sich. Und zwar mit einer Variante. Die Idee kommt doch, dass man nicht wirklich einen Schutz gegen die Variante hat. Und falls die Variante sich zu einer weiteren Variante verwandelt, wie beispielsweise eine Lambda-Variante, dann brauchst du einen Booster, eine Auffrischung.
Ja, in Großbritannien laufen schon Studien zu monatlichen Impfungen.
Monatliche Impfungen, das wird zum Leben dazugehören. Impfungen werden zur neuen Normalität werden. In der Vergangenheit verließen wir uns noch auf unser von Gott gegebenes Immunsystem, das mit den Krankheiten fertig werden sollte. Ich war nie gegen die Wissenschaft. Ich bin ja selbst Wissenschaftler. Aber jede Wissenschaft, die irgendeine Sache untersucht oder erforscht, muss beide Seiten der Geschichte in Betracht ziehen. Und wir haben über einige der alternativen Sichtweisen in der Welt da draußen gesprochen. Und einige davon sind sehr berechtigt. Nehmen wir ein Beispiel, Martin. In den Vereinigten Staaten sind Tausende an der Impfung gestorben. Zumindest die Zahl 4000 ist offiziell. Das sind die berichteten Fälle. Und in Europa sind es zwischen 10.000 und 15.000. Manche sagen, dass diese Zahlen 10-mal größer sein könnten, weil nur erschreckend wenig gemeldet wird. Weil es ja nicht immer damit in Verbindung gebracht wird, was passiert. Manche sagen, dass es nicht nur das ernsthafte Risiko eines möglichen Todes gibt, sondern auch das vieler Nebenwirkungen.
Ja.
Wir hatten einiges davon betrachtet. Wir hatten uns das Problem mit den Blutgerinnseln angesehen, das mit der Impfung in Zusammenhang gebracht wurde. Wir haben uns den Verfall des Herzmuskels betrachtet, wegen einer Entzündung des Herzmuskels, vor allem bei den jungen Männern. Und wir haben auch viele Reaktionen auf den Nerven gesehen oder Reaktionen an den Blutgefäßen. Und da sprechen wir nicht von Zehntausenden, sondern von Hunderttausenden von Reaktionen. Offizielle Zahlen. Manche sagen, dass die Zellen, die dabei eine Rolle spielen, sind nicht nur die Zellen im Arm, sondern dass sich der Impfstoff im ganzen Körper verteilt hat und sich viele der Inhaltsstoffe in den Eierstöcken konzentrieren und beispielsweise zur Unfruchtbarkeit führen könnten. Das ist die andere Seite der Geschichte. Die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft lauten, dass die RNA aus dem Impfstoff die Zellschicht, die die Blutgefäße auskleidet, durchdringt und diese Zellen dann das Spike-Protein herstellen. Und falls es dann eine zweite oder dritte Impfung geben würde, könnte es sein, dass diese Zellen, die die Blutgefäße auskleiden, zu einem autoimmunen Angriffsziel werden könnten. Das könnte eine Katastrophe geben. Davor warnen einige Wissenschaftler. Es gibt auch diejenigen, die sagen, das wird nicht passieren. Aber Martin, sollte es nicht dein Recht sein, dir all diese Parameter anzusehen und dann eine Entscheidung zu treffen, ob du lieber mit dem Risiko der tatsächlichen Krankheit verbleiben möchtest, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass es fürchterlich falsch läuft, 1% ist, oder ob du dich doch lieber für die Impfung entscheidest und dann all die anderen Dinge riskierst. Wenn du zum Beispiel schon Probleme mit Blutgerinnseln hast, Thrombosen, oder ein Problem mit dem Herz hast, Herzrhythmusstörungen oder irgendwelche anderen Themen, wärst du nicht glücklich, wenn du diese Entscheidung treffen könntest?
Ja, wenn man selbst entscheiden darf, das Risiko auf sich zu nehmen, was damit einhergeht. Es muss doch die eigene Entscheidung sein, ob man das will.
Richtig. Was wir sagen, wie wir es schon immer sagten, die Entscheidung sollte beim Einzelnen liegen. Martin, gilt die Bewegung »Mein Körper, meine Entscheidung« eigentlich nur für Ungeborene oder gilt das nicht auch generell für Gesundheitsfragen, die so lautstark werden, haben offensichtlich kein großes Vertrauen in ihre Impfungen. Nun, Martin, Wissenschaft und Regierungen pushen eine Agenda. Und sowohl in den Regierungen wie in wissenschaftlichen Kreisen gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt Wissenschaftler aus dem Medizinbereich, die warnen, dass das nicht so rasch durchgeschoben werden sollte, wie es geschieht. Und es gibt Gouverneure und Politiker, die sich auf diese Seite stellen. Dann gibt es die andere Seite, die keinerlei Kompromisse wollen, sondern nur ihren Weg und sonst gar nichts. Es wird dann spannend, wenn die Kirchen auf den gleichen Zug aufspringen und die Kirche ein verlängerter Arm des Staats wird, um eine Meinung durchzudrücken. Denn mit Sicherheit sind diese Theologen selbst keine Wissenschaftler. Sie hören einfach auf das, was ihnen vorgesetzt wird, nicht wahr?
Korrekt.
Hier ist ein Artikel von Reuters vom 5. Juli 2021. Lass dich impfen oder tue Buße, sagt die russische Kirche angesichts hunderter Covid-19-Toter täglich. Sie sagen also, du musst dich impfen lassen. Und die anderen Kirchen haben, wie wir gesehen haben, ihre Türen geöffnet, um dabei zu helfen, dass Menschen geimpft werden. Manche der Kirchen sind in das Impfprogramm eingebunden. Sie folgen also in dem einen Thema, das der Staat pusht. Ich finde es interessant, dass sie doch tatsächlich sagen, dass die Menschen, die nicht zur Impfung gehen, Sünder sind. Hören wir das noch etwas verstärkt. Hier ist ein weiterer Artikel vom 13. Juli 2021. Das russisch-orthodoxe Oberhaupt sagt, die Impfung zu verweigern ist eine Sünde. Nun, Martin, seit wann ist es eine Sünde, eine Impfung zu verweigern? Hast du das irgendwo in der Bibel gelesen?
Nein, aber ich weiß, wie sie drauf kommen. Sie wollen es an das Gemeinwohl binden, denn laut ihnen ist man die Gefahr für jemand anderen.
Aber dafür gibt es keinerlei Beweise. Das ist eine reine Annahme.
Aber es wird das Gleiche sein, wenn alle die anderen Regeln bekommen mit Klimalockdowns und am Ende mit dem Sonntag.
Also darauf steuern wir zu.
Ganz genau, nichts davon ergibt einen Sinn.
Wir diskutieren hier genau genommen nicht Impfungen oder keine Impfungen. Wir besprechen hier ein Prinzip. Ein Prinzip der Nötigung, bei dem sich Kirche und Staat zusammentun, um dein Gewissen zu zwingen, indem sie alles eine Sünde nennen, was ihrem Willen zuwiderläuft.
Ja, richtig. Denn die Leute denken, dass es eine offensichtliche Wahl sein wird. Aber vergessen wir nicht, sie verbergen es. Und immer scheint es so auszusehen, als ob es für sie das Gemeinwohl wäre. Es wird also so aussehen, als ob man damit richtig handeln würde.
Genau. Also Martin, lass uns etwas darüber philosophieren. Der rechte Arm der dritten Engelsbotschaft ist die Gesundheitsbotschaft.
Stimmt.
Der rechte Arm des Mahlzeichen des Tieres ist die Gesundheitsbotschaft.
Ja.
Diese Gesundheitsbotschaft, die mit der dritten Engelsbotschaft verknüpft ist, ist das eine Botschaft, die kurz vor dem Ende hinausgeht? Oder ist es eine Botschaft, die schon seit langer Zeit hinausgeht?
Schon seit langem.
Schon lange.
Ja.
Lass mich dir eine Frage stellen, Martin. Wie wir schon festgestellt haben, ist diese Botschaft schon seit langer Zeit hinausgegangen, nicht wahr? War diese Gesundheitsbotschaft, dieser rechte Arm der Drei-Engels-Botschaft, von ihren Anfängen an für Medikamente oder gegen Medikamente?
Gegen Medikamente.
Ja, sie war gegen Medikamente. Es ging sogar so weit, dass sie sagten, dass Medikamente niemals heilen.
Das stimmt.
Es gibt nur einen Weg, wie man geheilt werden kann. Weil nämlich Gott einen Mechanismus in den Körper eingebaut hat, bei dem sich der Körper selbst heilt, wenn man ihm die richtigen Umstände dafür bietet.
Ja.
Stellen wir das auch gleich ganz klar. Sie waren niemals völlig gegen die Welt der Medizin.
Nein.
Aber gegen Medikamente.
Richtig.
Richtig. Nun, der rechte Arm der anderen Botschaft, das ist die ärztliche Bruderschaft. Früher war es so, dass Ärzte nach der Ursache forschten und dann behandelten. Heutzutage gab es eine Veränderung in der Welt der Medizin. Und die ärztliche Bruderschaft wurde so eng an die pharmazeutische Industrie angebunden, dass einige Doktoren bis zu einem gewissen Grad der rechte Arm der Pharmaindustrie wurden, statt Forschende, die nach der Ursache einer Krankheit suchen.
Ja.
Würdest du mir da zustimmen?
Da stimme ich dir hundertprozentig zu.
Wenn es also zum Aufeinanderprallen dieser Ansichten kommt, ob man eine Welt ohne Medikamente oder voller Medikamente möchte, wäre es möglich, dass diese beiden Ideologien in der Endzeit ebenfalls aneinander geraten?
Ja.
Wenn ich also kein Medikament in meinem Körper haben möchte, das noch andere Bestandteile enthält, wie beispielsweise Aluminium oder Quecksilber oder was auch immer für Substanzen, die die Aktivität dessen, was sie deinem Körper verpassen, steigern sollen. Und wenn es dann auch noch zu den möglichen Auswirkungen kommt, wie das in meine genetische Abläufe eingreifen könnte, sollte ich doch die Entscheidungsfreiheit haben, ob ich das in meinem Körper haben möchte oder nicht.
Ja.
Okay. Kirche und Staat sagen hier also, dass du dich fügen musst, weil du ansonsten sündigst.
Sonst bist du ein Sünder.
Das ist eine neue Definition von Sünde.
Ja, das ist die Übertretung unseres Gesetzes.
Das stimmt. Es ist eine neue Definition. Es ist nicht die Übertretung des göttlichen Gesetzes. Hier haben wir ein anderes interessantes Bild. Ich übersetze das mal. Impfen ist Nächstenliebe. Das kommt aus Kirchenkreisen in Europa und ist mit der LGBT-Bewegung verknüpft. Hier haben Sie die Farben dieses Regenbogens. Ich finde das äußerst faszinierend, dass man da auch noch ein Thema hineinziehen kann, das damit überhaupt nichts zu tun hat, nämlich die Schwulenbewegung in der Welt. Und das dann mit dieser Ideologie zu verbinden, das ist ein ganz schön explosives Paket, findest du nicht?
Jeder einzelne Aspekt des Lebens wird da hineingezogen, denn es ist zu einer moralischen Frage geworden.
Es wird zu einer moralischen Frage. Ich las einen Artikel und fand ihn wirklich faszinierend, Martin. Dieser Artikel besagte, dass Petrus, als er zu Cornelius gerufen wurde, also dieser Artikel kommt aus diesen evangelikalen Kreisen. Als Petrus zu Cornelius kam, waren sie überrascht, dass die Heiden die Sprachengabe erhielten. So wie wir, sagte Petrus. Deshalb war es offensichtlich, dass Gott die heidnischen Nationen als Teil seiner Kirche akzeptiert hatte.
Ja.
Jetzt argumentiert der Artikel interessanterweise weiter, dass es auch Mitglieder der LGBT-Bewegung gibt, die in Zungen reden. Also ist hinlänglich bewiesen, dass Gott seine Gesetze aus dem Alten Testament zurückgenommen hat und sagt, dass das vollkommen akzeptabel ist. Das ist interessant.
Und das macht Sinn.
Richtig.
Denn wie wir in diesem Video von Kenneth Copeland sahen, können so Katholiken und Protestanten und alle anderen Religionen miteinander verbunden werden, wegen dieser Gabe.
Die Ideologien, die hier miteinander verknüpft werden, sind mehr als nur eine einfache Entscheidung.
Ja.
Es ist ein ganzes Paket. Sie fügen immer wieder etwas dazu und sagen dir, dass du deinen Mund weit öffnen sollst, um die Ideologie hinunterzuschlucken.
Ja, weil in der Zukunft auch das Klima als moralische Frage dazugebracht wird. Du entehrst deine Nächsten auch dann, wenn du dich nicht an die Regeln hältst.
Genau.
Und wenn es schließlich zum Sonntagsgesetz kommt, wirst du auch wieder ausgegrenzt, weil du deinen Nächsten ja nicht liebst, denn du hältst die Gesetze nicht.
Genau. Nur schnell etwas ganz Interessantes. Martin, wenn wir uns die Farben im Regenbogen der LGBT-Bewegung ansehen, da gibt es eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs Farben. Das ist eine interessante Zahl, denn Gottes Regenbogen hat doch sieben Farben.
Ja.
Eine fehlt.
Mhm.
Und diejenige, die fehlt, ist Indigo-Blau. Indigo ist das königliche Blau. Und wahrscheinlich ist es auch das, das 40 Mal in der King James Bibel erwähnt wird. Seltsamerweise fehlt das. Es ist schon ein Blau da, aber eben nicht das königliche Blau. Blau steht als Farbe, ja, für den Gehorsam. Aber der Gehorsam des königlichen Blaus bezieht sich auf den Gehorsam gegen Gottes Gesetz. Hier ist es ein anderes Gesetz. Es ist eine völlig neue Religion, die in der Welt hier verkauft wird und die mit dem rechten Arm ihres Evangeliums verbunden ist.
Ja.
Zwei Evangelien. Hier ist ein weiterer Artikel von Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Darin heißt es, weltweite Internetausfälle bei sozialen Netzwerken und Medien. Zahlreiche Websites weltweit sind am Dienstag wegen der Störung bei einem Webdienstleister rund eine Stunde nicht erreichbar gewesen. Betroffene waren unter anderem die Seiten der britischen Regierung, die Plattform Reddit sowie die Nachrichtenportale des Guardian, der New York Times, der Financial Times und der französischen Zeitung Le Monde. Statt der Inhalte wurden einige Fehlermeldungen angezeigt. Wir wurden ja schon vor Cyberstörungen gewarnt, nicht wahr? Von Klaus Schwab. Von niemand anderem als dem Weltwirtschaftsforum. Und all das befeuert die Umstände, in denen wir uns befinden, noch weiter.
Ja.
Weltwirtschaftsforum simuliert globale Cyberattacke auf die Lieferkette eines Unternehmens. Martin, ich finde es interessant, dass die Lieferketten, ob es jetzt um Ölpipelines oder Lieferketten für Lebensmittel geht, mehr und mehr zum Problem werden.
Stimmt.
Und hier kann man sehen, wie Klaus Schwab und Joe Biden sich sehr nahe, unmaskiert unterhalten. Ich frage mich, ob sie sich nicht um ihre eigenen Regeln oder die Situation kümmern, aber das machen sie.
Ja, nun, wenn man sich einige der Fotos vom G7-Gipfel ansieht, bei den Pressefotos Abstand, Ellenbogen, Maske und einige Minuten später saßen sie fröhlich beieinander, umarmten sich und aßen gemütlich miteinander, ohne Maske.
Weißt du, einige dieser Gesetze finde ich so faszinierend. Man kann in einem Restaurant mit 50% Kundschaft sitzen. Das ist gegenwärtig Vorschrift. Jedenfalls in unserem Land, ohne eine Maske zu tragen. Aber man kann nicht mit 50% besetzter Plätze in einer Kirche sitzen und singen. Wir haben schon oft von Klaus Schwab gesprochen und ich dachte, es wäre ganz interessant zu zeigen, dass er zu einigen kleineren Burschenvereinen gehört, die wir in einer früheren Folge besprochen hatten. Es hat den Anschein, dass alle Personen, die Sprecher für diese neue Normalität sind, zu diesen Vereinen gehören. Diese Ritter. Schwabs Prognose trifft ein. Cyberangriff legt Kassensysteme von Lebensmittelketten lahm. 800 Supermärkte bleiben dicht. Nun, Martin, wir hatten uns schon am Anfang diese Vorhersage angesehen.
Ja.
Und wenn wir das zweite Quartal dieses Jahres hinter uns gelassen haben, wird es laut dieser Vorhersage Probleme mit der Lebensmittelversorgung geben. Und es wird Cyberangriffe geben. Und es wird Chaos und auch Unruhen geben. Martin, es scheint tatsächlich darauf hinauszulaufen.
Ja.
Ist das jetzt alles purer Zufall oder eine geplante Strategie?
Naja, wir hatten das schon einmal erwähnt. Es ist interessant, wenn man hinter einem LKW herfährt und ganz dicht dran ist, dann kann man an diesem LKW nicht vorbeisehen. Man muss sich etwas zurückfallen lassen. Dann beginnt man, das Drumherum auch wahrzunehmen. Also, wenn man sich ein Land ansieht, dann kann das schon wie ein Zufall aussehen.
Das stimmt.
Aber wenn man dann etwas zurücktritt und mehr sieht, dass überall das Gleiche abläuft.
Und man sieht, wie alle Länder ihre Gesetzesgebung auf das gleiche Szenario vorbereiten. Dann wird es doch interessant, oder? Wie der deutsche Wirtschaftsnachrichten vom 9.07.2021. Massiver Cyberangriff löst im Iran ein beispielloses Chaos aus. Du hast jetzt Cyberangriffe in Europa, Cyberangriffe in den Vereinigten Staaten und Cyberangriffe im Iran. Dazu Länder, die sich gegenseitig mit Cyberangriffen und Vergeltungsmaßnahmen bedrohen. Das könnte zu einer Massenschlägerei werden.
Und spannenderweise wurden kurz zuvor entsprechende Simulationen veranstaltet.
Und sie haben geübt. Und dann passieren sie alle kurz hintereinander. Wie lange gibt es denn diese Internetaktivität mittlerweile schon? Wie viele Jahre?
Ja, so 30 Jahre.
Und die ganze Aufregung fängt erst in der Covid-Zeit an? Hier ist SayDNet vom 12. Juli 2021. Cyberverbrecher attackieren den Staatschef Irans und versuchen ein Chaos im Netzwerk der Bahn. Das Netzwerk verlor sich laut der Staatsmedien aufgrund eines mutmaßlichen Cyberangriffs im beispiellosen Chaos. Das passiert also auf der ganzen Welt.
Ja, so wie wir es gerade sehen. Lieferketten für Nahrungsmittel, Züge, also es gibt keinen Gütertransport.
Genau. Erster Cyberkatastrophenfall in Deutschland. Angriff aus bislang unbekannter Quelle. Das geschah in der Gemeinde Bitterfeld. Das hat natürlich für Chaos gesorgt. Britischer Top-Wissenschaftler warnt vor Cyberangriff auf Lebensmittelversorgung. Ist Europas Ernährungssicherheit bedroht? Martin, das ist etwas, das länderübergreifend geschieht, nicht wahr?
Richtig. Wir haben den Artikel nicht hineingenommen, aber in Schweden hatten sie auch einen Cyberangriff.
Also geschieht das ganz plötzlich weltweit. Und der Schlüsselbegriff hinter den Kulissen ist Ernährungssicherheit. 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 Also, ich verstehe schon, dass es Abertausende von LKWs und Lagerstätten gibt, die in vielen Ländern lahmgelegt sind, besonders auch in den Vereinigten Staaten. Es ist auch interessant, dass es schon Warnungen vor steigenden Lebensmittelpreisen gibt, wegen der Lieferschwierigkeiten. Augenscheinlich verrotten ganze LKW-Ladungen von Lebensmitteln oder die Bauern müssen ihre Ernte umackern, weil sie nicht anliefern können. Wenn man in diese Mischungen noch Anarchie hineingeben könnte, würde das doch zu einem interessanten Szenario werden, oder?
Stimmt.
Nun, Martin, als das alles vor einem Jahr anfing, sagten wir, dass das keine vorübergehende Turbulenz am Horizont ist.
Ja, das sagten wir.
Das ist der Anfang der Endzeitereignisse.
Genau.
Und sie werden weiter bis zu dem Punkt eskalieren, an dem die letzten Ereignisse geschehen werden. Wenn nämlich das Mahlzeichen des Tieres durchgesetzt wird.
Und jeder sagte zu uns, nein.
Wir sind verrückt. Wenn wir uns nun die Welt ansehen, lagen wir so weit daneben? Ich denke nicht. Martin, Sehen wir, ob sich der Mischung noch Anarchie beifügen lässt. Hier ist ein Artikel vom 14. Juli 2021 von Fox News. Heather MacDonald: Wir sehen in Zeitlupe Unruhen mitten in den USA. Die Anarchie kommt in unsere Städte. Haben wir nicht von Anfang an davor gewarnt?
Schon ganz am Anfang. Wenn man zur ersten Folge zurückgeht, haben wir davon gesprochen.
Wir haben das seitdem gesagt. Geht aus den Städten heraus. Geht aus den Städten heraus. Präsident Biden gab bekannt, dass er den Polizeibezirken in New York und anderswo Hilfe aus seinem 350 Milliarden Dollar Rettungsplan für Amerika anbietet, in dem Bemühen, damit als Teil seiner neuen umfassenden Strategie gegen Waffengewalt mehr Polizisten auf Streife zu schicken. Aber sie wollten doch der Polizei den Geldhahn zudrehen. Aber warum sollte er das tun? Eine Krise im Polizeiapparat zu schaffen, ist ein perfektes Rezept für Anarchie.
Das stimmt.
Ist das jetzt ein Plan oder ein Fehler der Verwaltung?
Ich wiederhole mich. Wenn es nur ein Land wäre oder nur ein Bundesstaat, dann vielleicht. Aber das gibt es nicht nur in Amerika.
Das gibt es überall.
Das ist überall.
Also, ich möchte überhaupt nicht in die Politik hineinbezogen werden. Wie wir immer wieder bekräftigt haben, sind wir nur Beobachter.
Ja.
Wir sehen uns an, was geschieht, und setzen das in Beziehung zum prophetischen Rahmen. Und wenn es mit dem übereinstimmt, was die Prophetie vorhergesagt hat, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass sich die Prophetie vor unseren Augen erfüllt.
So ist es.
Und das müssen die Menschen verstehen. Und wenn das der Fall ist, Martin, dann haben wir es nicht nur mit einem Gesehen hier oder da oder einer Pandemie zu tun oder mit diesem oder jenem, sondern wir haben es mit dem Ablauf prophetischer letzter Ereignisse auf dieser Welt zu tun.
Da stimme ich dir hundertprozentig zu. So sollte man es betrachten.
Und wenn das so ist, Martin, sind dann die Entscheidungen, die man treffen muss, rein medizinisch oder moralisch? Spielen da moralische Themen mit hinein? Gut, noch eine Frage, Martin. Wir haben immer verfochten, dass es ein schönes Glas Apfelsaft oder Orangensaft mit einem Tropfen Cyanid kein sehr gesundes Getränk ist.
Nein.
Cyanide is not a very healthy drink.
No. Would you agree? Würdest du dem zustimmen?
Definitiv.
Wenn du also aufgefordert wirst, einen Cocktail moralischer Vorstellungen zu schlucken, in dem sich ein Tropfen Strychnin oder ein beliebiges anderes Gift befindet, würdest du es trinken?
Nein.
Jetzt meine Frage. Kommt das, was angeboten wird, kommt es auch mit einem moralischen Gesamtpaket?
Ja.
Ist das moralische Paket in Übereinstimmung mit Gottes Wort?
Nein.
Möchtest du das schlucken?
Nein.
Alles klar.
Denn nirgendwo in der Bibel ist Druck oder Zwang Teil des Cocktails, den Gott dir geben will.
Das ist richtig. Er möchte die Löcher im Budget, die von der Defund the Police-Bewegung geschaffen wurden, stopfen. Doch die Autorin von The War on Cops sagte, dieses Angebot sei wohl zu gering und zu spät. Also zuerst baut man etwas ab und dann möchte man es finanzieren. Das macht wenig Sinn. Hier ist ein interessantes Interview mit Heather MacDonald, die das Buch The War on Cops, der Krieg gegen die Polizisten, schrieb. Hören wir uns einfach dieses Interview an.
Heather, im Laura Ingraham Podcast sagten Sie, dass wir schon heute in Zeitlupe überall im Land Unruhen sehen. Bitte erklären Sie das.
Nun, es finden massive Plünderungen statt. Es gibt viele Gangs, die einfach in Geschäfte hineinlaufen, sich alle möglichen Waren schnappen und dann in Fluchtautos verschwinden. Es gibt die Angriffe auf Asiaten, Angriffe auf Senioren und Angriffe auf Juden, meistens von Leuten aus der Innenstadt. Nichts davon wird von der Demokratischen Partei zugegeben. In Wirklichkeit bricht doch Gesetz und Ordnung zusammen. Die Presse kann sich nicht damit befassen. Nun, sie befassen sich nicht damit. Dieser tägliche Schweregrad der Angriffe, die ich als wirkliche Hasskriminalität einstufe. Aber darüber darf man bei bestimmten Gruppen von Gesetzesübertretern nicht sprechen. sprechen. Da läuft ein Aufruhr in Zeitlupe ab und jetzt kommt diese kalte Anarchie in unsere Städte, dank der Verbalattacken der Demokraten, dank des beständigen Infragestellens der Polizei durch den Präsidentschaftskandidaten Biden, später durch den Präsidenten Biden, das diesen Rückzug der Polizei verursacht. Kriminelle und Gesindel fühlen sich jetzt bestärkt.
Okay, Martin. Was wir genau genommen in den Vereinigten Staaten sehen können, ist ein Aufstieg der Anarchie. Und sie passen genau auf, dass sie nicht die Rassenkarten spielen. Es ist interessant, dass die Rassenkarte Teil des Pakets zu sein scheint. Und wenn das getan wird, wird noch eine weitere moralische Dimension hinzugefügt.
Genau.
Wir haben immer die Ansicht vertreten, dass Gott die Menschheit aus einem Blut schuf und dass es kein Rassenthema ist, sondern ein biblisch-moralisches Thema. Und es durchdringt alle Rassen. Wenn man jetzt einige der Unruhen betrachtet, die in der Vergangenheit stattfanden, besonders die mit der Sportwelt in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel die ganzen Unruhen, die es rund um Fußballspiele in Europa gibt.
Ja, stimmt.
Oder die Ausschreitungen, die in Kanada rum um Hockeyspiele stattfinden. Es war eine hauptsächlich weiße Bevölkerung, die einmal Vancouver geradezu zerlegte. Die Rassenkarte kommt einfach sehr gelegen, wenn man der ganzen Auseinandersetzung noch eine weitere Dimension hinzufügen möchte.
Richtig. Das bringt viel Emotion hinein.
Ja. Und es lenkt ab.
Genau, das auch noch.
Denn man kann sich so in dieser Rassenthematik verfangen, dass man völlig übersieht, worum es geht.
Genau. Alles, was sie hineinnehmen, soll dich hineinziehen und verhindern, dass du das große Ganze siehst.
Richtig. In unserem eigenen Land, Südafrika, gibt es auf beiden Seiten der Rassenkluft Menschen, die so blind für das eigentliche Thema sind, weil alles, was sie sehen, Hautfarbe und Rasse ist.
Ja.
Und alle Probleme, die es in der Welt gibt, haben für sie irgendwie mit Hautfarbe und Rasse zu tun. Eine Nation gegen die andere.
Ethnos.
Ja, Volksstamm gegen Volksstamm. Das wird eines der Zeichen der letzten Tage sein. Aber Gottes Volk muss darüber hinauswachsen. Sie müssen hindurchblicken und sehen, dass es ein Krieg gegen das Wort Gottes und die Autorität Gottes ist.
In einem Punkt missverstehen manche Leute uns wohl. Natürlich geben wir zu, dass es Menschen gibt, die unterdrückt werden.
Natürlich. Unterdrückung, egal von wem, war schon immer Teil der Gesellschaft.
Wir sagen nicht, dass es nicht geschieht oder dass es richtig wäre.
Natürlich nicht.
Selbstverständlich ist das falsch.
Natürlich. Nimm mal das Mittelalter und ein Land, beispielsweise Deutschland. Gab es da Unterdrückung derer, die eine protestantische Ansicht hatten? Im Gegensatz zu denen, die eine katholische Ansicht hatten? War es eine Rassengeschichte oder religiös bedingt?
Eine religiöse Angelegenheit.
Und wenn wir Afrika nehmen, die Kolonialisierung, das ist ein Riesenthema. Denn die Menschen fragen sich, mit welchem Recht kommt eine Nation herein und sagt, okay, wir sind die Herrscher. Das ist eine sehr schmerzliche Sache. Wenn man sich das unter einem religiösen Blickwinkel betrachtet, verändert sich das Bild etwas. Denn die Kolonialisierung brachte gute und genauso schlechte Dinge. Man kann sich jetzt auf die schlechten Dinge oder auf die guten Dinge konzentrieren. Aber so oder so war bei der Kolonialisierung Afrikas schlechte Dinge dabei.
Ja.
Wurde das Evangelium auf diesem Weg auch hereingebracht?
Ja.
Genau. Als sich das British Empire in der ganzen Welt ausbreitete, waren all diese britischen Bürger, die sich im weiten Empire niederließen, gottesfürchtige Menschen?
Nein.
Ganz und gar nicht. Wenn man sich Australien betrachtet, war das eine Strafkolonie. Ganz offensichtlich waren nicht alle gottesfürchtige Menschen. Aber es gab unter ihnen auch gottesfürchtige Menschen.
Ja, definitiv.
Gab es unter ihnen auch welche, die sich wirklich um die geknechteten Menschen kümmerten?
Ja.
Gab es Menschen in religiösen Systemen, die die Geknechteten ausbeuteten?
Ja.
Auf jeden Fall. Man hat alles bunt gemischt. Man kann der Kirche Vorwürfe machen, wenn man beispielsweise Kanada nimmt. Man kann sagen, die Kirche ist verantwortlich. Und man kann mit dem Finger zeigen und die Kirchen nennen. Und man wird Sünder in jeder einzelnen Denomination der Welt finden. Es gibt keine Denomination, die frei von Skandalen wäre.
Richtig.
Macht das das Evangelium zunichte?
Nein.
Nein, denn nur weil Sünder in Organisationen sind, die verkünden, dass sie für das Evangelium einstehen, macht das doch nicht das Evangelium überflüssig, oder?
Ja.
Wir müssen aber eines tun. Wir müssen uns eine Brille nehmen, die alles, was wir sehen, durch das Wort Gottes filtert.
Genau.
Jesus sagt, diejenigen, die den Willen Gottes tun, sind meine Brüder, meine Schwestern und meine Mutter. Das sagte Jesus doch. Und das ist es, was die endgültige Familie auf dieser Welt ausmacht. Also müssen wir durch all diese Dinge hindurchsehen. Wir haben hier in den Vereinigten Staaten eine Mixtur aus Anarchie, Plünderungen, Cyberangriffen, Lebensmittelknappheit und all diese Dinge. Wir haben gesehen, dass die anderen Länder warnen, dass diese Dinge Teil der eigenen Realität werden. Und wann sollte das laut dieses Schriftstück stattfinden?
Im zweiten Quartal.
In der Mitte des zweiten Viertels. Haben wir die Mitte des zweiten Quartals schon erreicht?
Ja.
Wir bewegen uns gerade dahin. Gehen wir zu unserem eigenen Land, wo wir auch gerade Aufruhr erleben. Und viele Zuschauer fragten uns, wie es uns geht und wie die Situation hier ist. Es gibt Orte in unserem Land, die buchstäblich brennen. In vielen, vielen Gegenden ist es ein Albtraum. Die Situation ist wahrscheinlich außerordentlich ernst. Aber Gottes Gnade sei Dank, dass wir nicht in diesen Gegenden sind. Wir sind nicht in den Städten. Wir sind mehr oder weniger auf dem Land und unter den gegebenen Umständen geht es uns immer noch gut. Aber was in unserem Land geschieht, ist ein Modell dafür, was auf der ganzen Welt passieren wird. Also sehen wir uns einen kurzen Zusammenschnitt an, was gerade in unserem Land geschieht.
In den vergangenen Tagen weiteten sich die Plünderungen von Geschäften auf Betriebe und Lagerhallen aus. Das Plündern und die Unruhen sind die schlimmste Gewalt, die Südafrika seit der Apartheid erlebt. Von den östlichen Provinzen KwaZulu-Natal bis zum wirtschaftlichen Zentrum Johannesburgs. Alle Türen sind offen, die Menschen strömen herein. Autobahnen stehen in Flammen und der Himmel ist voller Rauch. Die Polizei ist zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen. Nach Monaten der Einschränkungen wegen der Pandemie und jetzt noch die Aussicht auf Nahrungsmittelknappheit und Hunger. Die Regierung nennt die Aufstände nichts anderes als Chaos, das durch Kriminelle verursacht wurde. Doch jetzt gerät sie selbst in die Schusslinie, weil sie zur Bewältigung dieser Krise nicht annähernd so viele Kräfte mobilisiert hat, wie erst vor einigen Wochen beim Durchsetzen des pandemiebedingten Lockdowns. Sascha Petra, 6 für CBC News in Toronto. Wir nehmen Sie mitten hinein und zeigen Ihnen Aufnahmen, die vom Hubschrauber aus gemacht wurden. Dieses Bild von Durban bietet sich von dort aus. Es finden massenweise Plünderungen unter uns statt. Was Sie da jetzt sehen, ist schon seit Stunden im Gange und hält noch an. Vor einer Weile hätten Sie auch noch gesehen, wie der Verkehr auf der Hauptstraße, die zu diesem Warenlager führt, immer mehr wurde. Und dahinter staut sich der Verkehr immer weiter. Wahrscheinlich sind diese Menschen gekommen, um sich genau das aus dem Warenlager zu holen, was sie bekommen können. Die Türen stehen offen Die Leute gehen hinein. Aber das Interessanteste bei all dem, was sich hier abspielt, ist, dass wir vor kurzem einen Konvoi von Polizeifahrzeugen sahen, die dieses Gebiet verließen. Man muss verstehen, dass sie zahlenmäßig sehr stark unterlegen waren. Clement, hier herrscht, wie du sehen kannst, absolute Gesetzlosigkeit. Sieh dir einfach diese Menschenmassen an. Sieh dir all die Menschen an und schau dir die Autos an. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt bei all dem, den ich ansprechen möchte. Die Menschen fahren hierher. Sie sind nicht nur die Menschen, die in der unmittelbaren Nachbarschaft dieses Warenlagers leben. Das scheint eine konzentrierte Aktion zu sein, dass die Leute hierher kommen. Ihnen ist es egal, dass hier Polizei ist. Sie nehmen sich ganz offen die Gegenstände und gehen an ihnen vorbei. Sie wissen, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit, eingesperrt zu werden, sehr gering ist. Und das ist momentan nur eines der Warenhäuser, die schon geplündert wurden. Das ist ein strategischer Schachzug. Ein Warenlager nach dem anderen ist in dieser Gegend davon betroffen. Wir können das in den vergangenen Tagen sehen. Und wenn sie nicht geplündert werden, dann werden sie auch in Brand gesteckt. Auf einigen unserer Aufnahmen kann man auch den Rauch, der momentan im Horizont steht, sehen. Es kommt von den zahlreichen Gebäuden, die in Brand gesteckt wurden. Das sind Gebäude wie KFC oder Fierce, die in Brand gesteckt wurden. Auch Gebäudeteile von Macro Precinct für Satelliten und sogar Solarpaneele sind nicht vor ihnen sicher. Die Menschen klettern auf die Dächer, um Solarpaneele zu zerstören. Aber das, was Sie hier sehen, diese Bilder erzählen Ihnen etwas von dem Wahnsinn, der gerade da unten vor sich geht. Was für Anstrengungen die Menschen unternehmen, um das Gesetz zu brechen.
Hören wir jetzt die Geschichte. Wir sahen alle die Zerstörung, wir sahen die Plünderungen. Und wir wissen, dass es von diesen Protesten für die Entlassung Zumas ausgelöst wurde. Aber es wird viel darüber gesprochen, ob das gut organisiert ist, was das ausgelöst hat und warum es so außer Kontrolle geraten ist.
Leute erwähnen Namen derer, die Amok laufen, bei diesem sogenannten sozialen Medienkrieg. Sie erwähnen ein, zwei Namen, fast 12 Namen, so 10 bis 12 Namen, die das Netzwerk von Sicherheitskräften jetzt beobachten.
Martin, ist das gut organisiert?
Ich glaube schon, definitiv.
Denkst du, dass es darum geht, dass der frühere Präsident eingesperrt wurde?
Nein.
Oder ist das sehr gut abgestimmt?
Das ist ein Vorwand.
Ja, ein Ablenkungsmanöver. Das ist Anarchie. Aber bei den uns vorliegenden Informationen ist es interessant, dass es ein allgemeines Plündern gibt, aber es sind ganz besonders Lebensmittelläden und LKWs, die Lebensmittel transportieren, die angegriffen und angezündet werden.
Es ist dabei auch wichtig, dass es nicht nur Geschäfte sind, sondern die Lager, wo alles aufbewahrt wird, die geplündert werden.
Genau. Es wird schon darüber gesprochen und auch der Präsident selbst hat davor gewarnt, dass es Engpässe geben wird, auch bei Nahrungsmitteln.
Auch was die medizinische Versorgung angeht.
Nun Martin, vorgestern hatte ich Besorgungen machen wollen, einfach um ein paar Dinge aus einer Apotheke bei der Hand zu haben, damit man sich im Notfall um kleinere Dinge selbst kümmern kann, die einem vielleicht zustoßen. Und ich war doch sehr erstaunt, dass es nichts davon gab. Die einfachsten Dinge waren nicht verfügbar. Wir können in der Zukunft sehr interessante Zeiten erwarten, wenn es nun in einer großen Stadt wie dieser keinen Lebensmittel mehr gibt und die Geschäfte leer sind, wie es hier der Fall ist, was ist dann mit den gesetzestreuen Bürgern, die hier nicht mitgemacht haben und sich nicht mit den Vorräten eingedeckt hatten, wenn sie nichts mehr zu essen haben? Woher können sie etwas zu essen bekommen, Martin?
Ich weiß es wirklich nicht.
Ist es also möglich, dass diese Vorgänge, die wir hier gesehen haben, auch in den Vereinigten Staaten geplant werden?
Ja.
Es wird gerade in unserem Land durchexistiert. In all den anderen Ländern wird schon davor gewarnt. Und vor allem die Nahrungsversorgung wird angegriffen. Könnte es in Zukunft Hungersnot geben? Warnt die Bibel davor? Warnt sie vor einer Gesundheitskrise, die wir besprochen haben? Passt das ins prophetische Szenario?
Definitiv.
Okay. Ist das nur eine vorübergehende Turbulenz am Horizont oder eine Eskalation?
Ich denke, wir können kategorisch noch einmal sagen, dass es nicht mehr zu dem zurückgehen wird, wo wir einmal waren.
Der Geist der Weissagung spricht von Schwierigkeiten, die kein Ende nehmen. Es wird bis zu den letzten Ereignissen immer weiter zunehmen. Martin, was ist der nächste Punkt auf der Agenda? Ist das nicht die Klimaagenda?
Ja.
Ist eine Sonntagsgesetzgebung Teil dieser Klimaagenda?
Definitiv.
Es muss am Schluss kommen, denn der Teufel wird doch seine letzte Karte nicht ausspielen, bevor er die vorherige Karte nicht ausgespielt hat. Kaufen und verkaufen. Wird das ein Thema werden?
Ja.
Du wirst nichts mehr kaufen können, weil es nichts mehr zu kaufen gibt. Haben wir in der Vergangenheit je so darüber nachgedacht?
Nein, denn jeder hat sich so darauf konzentriert, dass man nicht mehr kaufen und verkaufen kann, wenn man das Mahlzeichen des Tieres nicht annimmt. Es gibt etwas, was dieser Zeit vorausgeht.
Richtig. Und die Menschen sind ganz aufgeregt. Das ist nicht das Mahlzeichen. Natürlich ist es nicht das Mahlzeichen, aber es ist die Vorbereitung für die Einsetzung des Mahlzeichen des Tieres.
Ist es bei so einer großen Nahrungsmittelknappheit nicht wahrscheinlich, dass die Regierung die Kontrolle über die Lebensmittel übernimmt?
Unbedingt.
Und dann, wenn all diese Gesetzgebung umgesetzt wird mit dem Klimawandel und schließlich die mit dem Sonntag und du nicht mitmachst, dann sagt die Regierung,
du kannst nicht.
Du kannst nicht kaufen oder verkaufen. Dann wird es schließlich sein, dass du das Mahlzeichen annehmen wirst, wenn du nicht an Gottes Sabbat festhältst. Dann kannst du nicht mehr kaufen und verkaufen.
Richtig.
Aber schon zuvor wird es Probleme mit Kaufen und Verkaufen geben.
Und kleine Entscheidungen auf dem Weg dorthin. Dir wird diese Entscheidung angeboten, die du schlucken sollst. Aber bitte, wenn du diese Möglichkeit schluckst, hängt da noch eine kleine moralische Sache dran. Schluck die bitte auch. Und die Liste wird nicht aufhören, bis es zu letzten Entscheidungen kommt.
Und die ganze Zeit wird das mit deinem Nächsten verknüpft werden. Du gefährdest deinen
Nächsten. In letzter Konsequenz gefährde ich auch das Gemeinwohl, wenn ich den Sonntag nicht halte.
Genau so. Genau das Gleiche.
Das Allergleiche. Wenden wir uns dem Geist der Weissagung zu. Aus dem Buch Erziehung, Seite 212. Gleichzeitig sucht die Anarchie, alle Gesetze, nicht nur göttliche, nein, auch menschliche, hinwegzufegen. Die Zusammenballung von Macht und Reichtum, die großen Zweckgemeinschaften zur Bereicherung, weniger auf Kosten der vielen. Martin, haben wir das in der Welt gesehen?
Definitiv.
Wie viel Geld verdienen die Impfhersteller?
Man spricht von 26 Milliarden Gewinn. Ich denke, Pfizer alleine.
26 Milliarden Gewinn. Tausende von Menschen tot. All diese Gesetze. Chaos in der Welt. Der Zusammenschluss der ärmeren Klassen zur Verteidigung ihrer Anliegen und Ansprüche, der Geist der Unruhen, des Aufruhrs und des Blutvergießens, die weltweite Ausbreitung jener Lehren, die zur französischen Revolution führten, das alles treibt darauf zu, die Welt in eine ähnliche Auseinandersetzung zu entwickeln, wie sie Frankreich erschütterte. Sind wir schon da?
Ja. Und es ist nicht nur ein Land.
Es ist die ganze Welt. Und genau das steht hier auch. Weltweit. Ist auch die Welt des Islams darin verwickelt?
Ja.
Auch die Welt des Hinduismus?
Mhm.
Ist auch die christliche Welt darin verwickelt?
Ja.
Wie steht es um die wirtschaftliche Sicherheit? Der Herr hat seinem Volk wieder und wieder die Anweisung gegeben, dass die Familien von den großen Städten weg aufs Land ziehen sollten. Dort können sie sich selbst mit dem Lebensnotwendigen versorgen, denn in der Zukunft wird Kaufen und Verkaufen zu einem sehr ernsthaften Problem. Du wirst nichts kaufen können, wenn es nichts zu kaufen gibt. Außer das, was streng von der Regierung kontrolliert wird. Wir sollten auf die Mahnungen Gottes achten und die Ballungszentren verlassen und aufs Land ziehen, wo die Häuser nicht dicht an dicht stehen und wo man frei von Störungen der Feinde ist. Nun, Martin, wir müssen uns mit Selbstangebautem versorgen. Wir müssen uns um Dinge kümmern, die das Establishment für dich nicht tun kann oder für dich nicht tun will. Nun, Martin, haben wir eine Gesundheitsbotschaft?
Ja.
Haben wir eine?
Mhm.
Und hat diese Gesundheitsbotschaft etwas mit der Stärke deines Immunsystems zu tun?
Das hat sie.
Ist es nicht eine Tatsache, dass dein Immunsystem beachtlich gestärkt wird, wenn du dich an diese Botschaft hältst, verglichen mit denen, die sich nicht daran halten?
Ja.
Hatten wir nicht schon etliche Zeit, um sie zu erlernen und sie in unserem Leben umzusetzen? Werden einige vielleicht gezwungen sein, sie anzuwenden, weil keine andere Hilfe zur Verfügung steht?
Es scheint, dass es so sein wird.
Für mich war es faszinierend, dass sie bei diesen Aufständen sogar die Blutbanken angegriffen haben und das Blut vernichtet haben. Nun, Martin, warum sollte jemand bei einer Unruhe eine Blutbank angreifen und die Hilfe zerstören, die vielleicht jemand anders lebensnotwendig bräuchte?
Es überrascht mich besonders, wenn man hört, welche Gründe diese Leute für ihren Aufstand vorbringen. Nämlich, dass sie hungrig sind.
Sie haben Hunger, aber alle kommen in großen Fahrzeugen und Autos an. Sie können aber diese LKWs und Autos nicht essen.
Nein, und was hat die Zerstörung einer Blutbank damit zu tun, dass man Hunger hat?
Ganz genau. Martin, das ist Teil der Endzeitentwicklung. Ich bin überzeugter denn je, dass diese Welt im letzten Konflikt steht. Und bald, sehr, sehr bald, wird jeder mit der ultimativen moralischen Entscheidung konfrontiert werden. Wenn wir auf dem Weg dorthin nicht lernen, moralische Entscheidungen zu treffen, wie werden wir dann am Ende die richtige Entscheidung treffen? Wenn wir uns nicht an die Gesundheitsprinzipien halten, um einen klaren Verstand zu haben, wie sollen wir beurteilen können, ob ein Tropfen Arsen im vorgesetzten Getränk ist oder nicht? Denn die Tugenden des Cocktails, der uns präsentiert wird, werden so angepriesen werden, dass einem der Tropfen Arsen wie ein kleiner Schönheitsfehler vorkommt. Und bei allem, was wir sehen, sind wir mit diesem Thema, diesem Tropfen Arsen, konfrontiert. Möge Gott uns die Weisheit geben, Entscheidungen zu fällen, die in der moralischen Ethik dieses Buches gegründet sind und nicht in dem, was die Welt einem vorsetzt. Lass uns beten.
Ja.
Himmlischer Vater, wir sehen die Zugspitze jener Ereignisse, die zu den letzten Entscheidungen führen, mit denen sich die Menschheit konfrontiert sehen wird. Wenn wir nicht in allen Vorgaben deinem Wort gehorchen, werden wir vom Sturm fortgerissen werden. Gib uns Weisheit. In Jesu Namen. Amen.
Amen.